Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 11. Januar. Heute schweift unser Blick in nahe und weite Ferne nach Zürich, Paris und in den Iran.
Staat macht hier wirklich wenig, um die Situation der obdachlosen Geflüchteten zu verbessern.
Tausende Geflüchtete leben in Paris auf der Straße. 6 Schweizer Organisationen verteilen deswegen vor Ort täglich Essen und warme Kleider. Die aktuelle Protestwelle im Iran ist der Höhepunkt einer längeren Entwicklung. Ein Gespräch mit dem Iran-Kennen Arash Sarkohi. Und
wenn mich dafür interessiert, über was reden die Leute, als ich wieder zurückgekommen bin auf Zürich. Und wenn man mal ein bisschen umhört im Tram oder im Zug oder in irgendwelchen Cafeterias, dann hört man sehr viel Gespräch über Krankenkassenprämien, über Rechnungen, die man müsste zahlen oder über die besten Internetangebote, die besten Roaming-Verhältnisse und so weiter.
10 Jahre war Filmemacher Sirin Schäublin im Ausland. Nun ergründet er in seinem Spielfilmdebüt «Denen, was gut geht», seine Heimatstadt Zürich aufs Neue. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst kommen wir zu den aktuellen Nachrichten und die hat Katrin Hiss für uns auf Lager.
Wie die Stadt Bern heute mitteilt, besteht bei ihren Angestellten beinahe Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern. Der Unterschied bei den Gehältern läge zwar bei rund 10%, gut 8% seien aber auf strukturelle Faktoren zurückzuführen. So seien die weiblichen Angestellten der Stadt im Schnitt jünger, auch seien sie seltener in Kaderpositionen zu finden. Die rund 2% Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern, welche nicht strukturell erklärt werden können, möchte die Stadt nun mit verschiedenen Maßnahmen aufheben. Die Zürcher Stimmbevölkerung soll über das besetzte Koch-Areal befinden. Wie das Stadtparlament gestern entschied, sollen dem Volk 2 Alternativen vorgelegt werden. Einerseits einen Vorschlag der FDP, welche das besetzte Areal dem meistbietenden Investor übergeben will, andererseits über einen Vorschlag des Parlaments, welches 350 preisgünstige Wohnungen sowie Gewerbeflächen und einen Quartierpark errichten will. Egal wie sich das Stadt-Zürcher Stimmvolk im kommenden Juni entscheidet, Baustart sei im Jahr 2021. Bis dahin können die BesetzerInnen voraussichtlich bleiben. Im Gegensatz zur Stadt Bern lehnt die Stadt Zürich Räumungen auf Vorrat ab. Nicht bleiben konnten hingegen die BewohnerInnen einer besetzten Schule in Berlin-Kreuzberg. Diese wurde heute früh von der Polizei geräumt. Die Gerhard-Hauptmann-Schule an der Olauer Straße wurde vor rund 5 Jahren von mehreren hundert Geflüchteten besetzt. Bereits im Jahre 2014 versuchte die Polizei, das Gebäude zu räumen, musste jedoch wegen Widerstand und angedrohten Suiziden nach über einer Woche erfolglos aufgeben. Die grüne Bezirksbürgermeisterin Kreuzbergs stand damals massiv in der Kritik. Nach einem Urteil des Landesgerichts ging die Räumung heute früh dann ohne großen Widerstand über die Bühne. Vor dem Gebäude fanden zwar Solidaritätsbekundungen statt, das Haus selbst war jedoch von den Bewohnenden bereits verlassen worden. Die Unterstützerin Kim von der Nachbarschaftsinitiative Olauer sagte gegenüber dem Rabe Info:
Wir haben eine Kundgebung gemacht vor der Schule und es liefen bis gestern Abend Verhandlungen zwischen den Geflüchteten und Unterstützern und dem Bezirk über eine Unterbringung der Geflüchteten, die Schule verlassen haben. Und ihnen wurden schriftlich verschiedene Dinge zugesichert, die ausgehandelt worden sind, was die Bedingung dafür war, dass sie die Schule verlassen haben, weil sie seit 5 Jahren den Protest damit unterstützen und keinen Sinn darin gesehen haben, nach dem verlorenen Verfahren jetzt die Besetzung aufrechtzuerhalten.
Wir bleiben in Deutschland. Der deutschen Wirtschaft gehe es so gut wie seit 6 Jahren nicht mehr. Wie verschiedene Medien heute berichten, sei das Bruttoinlandprodukt im letzten Jahr um 2,2% gestiegen. Der Export aus Deutschland erreichte dabei sogar ein Allzeitrekordhoch. Gründe für die florierende Wirtschaft sieht das Statistische Bundesamt in der Kauflust der KonsumentInnen und den gestiegenen Investitionen der Unternehmen. BeobachterInnen gehen jedoch davon aus, dass der Wirtschaftsboom nicht lange anhalten werde. Der deutschen Wirtschaft fehle es an genügend Arbeitskräften, um weiterhin in einem solchen Tempo zu wachsen. Laut der lateinamerikanischen Nachrichtenplattform Telesur erhielt der WikiLeaks-Gründer Julian Assange die ecuadorianische Staatsbürgerschaft. Seit gut 5 Jahren lebt Julian Assange in deren Botschaft in London. Er suchte dort Schutz vor einer Auslieferung nach Schweden, wo ihm ein Prozess droht wegen sexuellen Übergriffen. Des Weiteren muss er auch die Strafverfolgungsbehörden der USA fürchten. Diese wollen ihn wegen seinen WikiLeaks-Enthüllungen vor Gericht bringen. Ob das Erlangen der ecuadorianischen Staatsbürgerschaft bedeutet, dass Assange die Botschaft in London verlassen kann, ist noch unklar. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag teilweise bewölkt bei maximal 4 Grad. Am Wochenende dann Nebel mit einer Obergrenze von rund 1000 Meter über Meer. Darüber praktisch uneingeschränkter Sonnenschein bei rund 3 Grad.
Rabe Info.
In der Nacht fallen die Temperaturen oftmals unter 0 Grad. Trotzdem schlafen in Paris tausende geflüchtete Menschen auf der Straße. Einige wollen weiterreisen, zum Beispiel nach Großbritannien. Viele möchten aber auch in Frankreich ein Asylgesuch stellen. Doch die Mühlen der Bürokratie mahlen derart langsam, dass den Menschen Zugang zu einer Unterkunft lange verwehrt bleibt. Unterstützung erfahren die Geflüchteten von verschiedenen Gruppierungen, welche direkt auf der Straße Hilfe anbieten, sei es in Form von warmen Mahlzeiten, sauberen Kleidern oder auch nur einem offenen Ohr. Katrin Hiss sprach mit der Bielerin Jessica Ladany von der Organisation Stand Up for Refugees. Jessica Ladany ist seit Weihnachten in Paris, um geflüchteten Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen.
Die Situation sieht so aus, dass die Politik, die Behörden, die Geflüchteten eigentlich zu Obdachlosen macht. Wir reden hier von circa 2.000 bis 3.000 Menschen, die hier auf der Straße leben. Viele davon haben bereits abgewiesene Asylgesuche in Deutschland oder Italien beispielsweise und kommen dann nach Frankreich und hier landen sie dann auf der Straße.
Vor allem im Norden von Paris würden geflüchtete Menschen in kleinen und großen Gruppen auf der Straße übernachten. Ihre behelfsmäßigen Behausungen würden regelmäßig durch die Polizei zerstört. Viele bräuchten auch wegen der Kälte medizinische Versorgung, wie zum Beispiel dieser junge Mann aus Afghanistan.
We need help. We don't have house, we don't have room, we don't have place for sleep. It's so much difficult. If we are sick, we need shower. We need clothes. I use it 20 days. It's not good. I need the doctor. So much difficult. So much cold. It's not good for us.
Von Seiten des französischen Staates gäbe es kaum Unterstützung, wie Jessica Ladany von der Bieler Organisation Stand Up for Refugees erklärt. Auch bei eisigen Temperaturen müssen die geflüchteten Menschen auf der Straße bleiben.
Es gibt sehr, sehr wenig Möglichkeiten, wenn überhaupt kommen Frauen und Kinder unter. Aber auch Kinder müssen hier auf der Straße leben. Wir treffen regelmäßig Minderjährige an, die nicht in Obhut sind von den Behörden, sondern wirklich auch mit den Geflüchteten selber auf der Straße leben. Von dem her, der Staat macht hier wirklich wenig, um die Situation der obdachlosen Geflüchteten zu verbessern.
Der rechtliche Status der obdachlosen Geflüchteten scheint dabei keine Rolle zu spielen. Auch wer einen Asylantrag in Frankreich stellt, erhält nicht automatisch einen Platz in einer Unterkunft.
Es dauert sicher einige Zeit, bis das Gesuch überhaupt beantwortet ist. Und auch wenn man dann einen positiven Entscheid hat, ist man nicht davon gefeilt, direkt in eine Unterkunft zu kommen. Also wir haben auch Fälle angetroffen, wo Menschen einen positiven Entscheid erhalten haben, aber noch keine finanzielle Unterstützung. Und das wiederum bedeutet, dass die Menschen weiterhin dazu gezwungen sind, auf der Straße zu leben.
Doch nicht nur müssen die Geflüchteten, ob im Asylprozess oder nicht, ohne Unterkunft auskommen. Auch erleben sie praktisch täglich Repression von Seiten der Polizei.
Ja, wir hören ganz schlimme Geschichten der Geflüchteten. Also es ist wirklich täglich, dass die Menschen schikaniert werden. Aber noch schlimmer, vor allem morgens um circa 8 Uhr werden die Geflüchteten von der Polizei vertrieben. Viele hausen unter Autobahnbrücken, entlang von Autobahnen und werden dort wirklich gewaltsam vertrieben. Es kommt immer wieder zur Sprache, dass sie die Polizei mit Pfefferspray aus den Zelten hinaustreibt. Und das Zelt ist wirklich ihr letzter Zufluchtsort. Und auch dort müssen sie Gewalt von der Polizei erleben.
Es sei nicht immer leicht, die geflüchteten Menschen zu finden, um ihnen warmes Essen und Hilfsgüter zu geben. Oftmals versteckten sich die Geflüchteten, um der polizeilichen Repression zu entkommen. Hilfsorganisationen würden sich jedoch gegenseitig darüber informieren, wo gerade Menschen Unterschlupf suchen.
Wir arbeiten hier mit einer lokalen Organisation zusammen. Es sind zwei Engländer, die seit über einem Jahr hier tätig sind, Paris Refugee Ground Support. Sie kennen die Lage natürlich sehr gut. Sie wissen, wo diese Hotspots sind. Diese Hotspots ändern sich aber eigentlich auch fast täglich. Von dem her muss man wirklich ein bisschen auf der Hut sein und den Menschen folgen und die Augen offen halten, bis man Zelte sieht. Es hat aber Glück, wer ein Zelt hat, weil sehr viele der Menschen schlafen wirklich auf einem Kartonfetzen oder direkt auf dem Asphalt und sind halt eben gut versteckt, weil sie sich vor der polizeilichen Gewalt fürchten.
Viele Geflüchtete teilen sich Zelte, wie dieser Mann erzählt. Jeden Tag würde er versuchen, einen Platz in einem offiziellen Camp zu erhalten. Er werde jedoch immer wieder abgewiesen.
I sleep here 3 people. This big problem, cold, no night sleep, ring. It's a big problem here. Yeah. I'm worried I go to camp. You ask me, come tomorrow.
Zurzeit sind 6 Organisationen aus der Deutschschweiz in Paris, um den geflüchteten Menschen auf der Straße Hilfe anzubieten. Sie arbeiten eng zusammen, nehmen aber teilweise verschiedene Aufgaben wahr, wie Jessica Ladani erklärt.
Wir sind insgesamt 6 Hilfsorganisationen aus der Schweiz. Rastplatz aus Basel. Basel hilft mit. Es ist auch noch eine kleine Organisation aus Basel, die sich auch angeschlossen hat. Dann haben wir Aargauer und Berner Vereine vor allem. Wir haben uns eigentlich aufgesplittet auf diesen Teil, den wir am besten können. Also Rastplatz und Soliba Projekt Support sind für die Küche verantwortlich. Sie haben täglich 300 bis 500 Mahlzeiten für Menschen auf der Flucht rausgelassen. Und dann die anderen Organisationen, namentlich Everyday Just a Smile, Be Aware and Share, Verein Fair und Stand Up for Refugees, sind für die Hilfsgüterversorgung verantwortlich. Also auf die Straße zu gehen nachts und zu schauen, wer braucht was. Wir haben vor allem viele Schlafsäcke und viele Decken verteilt, weil die Nächte sind sehr, sehr kalt und setzen den Menschen zu. Und so haben wir wirklich unser Können gut aufteilen können.
Die 6 Deutschschweizer Organisationen haben nun eine gemeinsame Aktion ins Leben gerufen. Vielen geflüchteten Menschen fehle es an warmen Schuhen und genau die sollen ihnen nun zur Verfügung gestellt werden.
Was uns bei den täglichen Rundgängen auch aufgefallen ist, dass das solides Schuhwerk fehlt. Winterschuhe fehlen hier wirklich. Viele Menschen laufen mit kaputten Schuhen und löchrigen Sohlen rum. Die Füße sind nass und das wiederum führt zu grippalen Infekten. Deswegen haben wir einen Aufruf gestartet. Wir möchten gerne 500 Paar Winterschuhe für die obdachlosen Geflüchteten finanzieren. Wir haben hier gute Kontakte und können für lediglich 12 Franken gute Schuhe beziehen. Deshalb haben wir alle diese Organisationen einen Spendenaufruf gestartet. Die Informationen gibt es online auf Facebook unter Stand Up for Refugees.
Mehrere tausend Geflüchtete leben zurzeit in Paris auf der Straße, ohne Aussicht darauf, dass ihre Situation besser wird. Auf die Frage, ob er es bereut, nach Europa zu kommen, meint dieser junge Mann aus Afghanistan:
I just made a fucking mistake to come here.
Mehr Informationen über die Deutschschweizer Organisationen, welche zurzeit in Paris geflüchteten Menschen ihre Hilfe anbieten, gibt es auf unserer Website info.rabe.ch. Dort gibt es auch einen Link zur Aktion Boots for Paris, welche geflüchteten Menschen gutes Schuhwerk zur Verfügung stellen will.
Rabe Info.
Später in dieser Sendung tauchen wir filmisch in die Stadt Zürich ab. Zuerst tun wir das hier nun auch musikalisch, und zwar mit Faber und Zürich.
Zürich brennt nicht mehr, Zürich rennt auf die Nüsse. Zürich brennt nicht mehr, Gott sei Dank die Feuerwehr. Ich hab gute Aussicht auf einen peinlich gepflegten Rasen. Ich bin ein Hamster im Käfig und ihr süße Hasen. Roher Himmel, oh Leute, nur die Wärme sticht heraus. Schneid purpurrot und neongrün geradeaus. Montagmorgen, alle deine Sorgen gehören dem Psychologen. Zürich brennt nicht mehr, Zürich kauft jetzt ein. Baut hohe Häuser, um eine Großstadt zu sein. Ich kaufe viel, ich kaufe Diamanten zum Nachttisch. Ich esse alle Steine alleine, große, kleine, grobe, feine. Die liegen mir jetzt schwer, schwer in meinem Bauch. Ich fall in den Brunnen, bitte wer holt mich heraus, schneidet mich auf. Montagmorgen, alle deine Sorgen gehören dem Psychologen. Und deine Ampeln stehen rot und dein Brot ist immer frisch wie dein Gesicht. Du gefällst ihr, wie du bist, mir nicht.
Rabe Info.
Letzte Woche erschütterte die größte Protestwelle der letzten Jahre den Iran. Obwohl im Iran im Moment nicht nur konservative Hardliner an der Macht sind, sondern mit Präsident Rouhani auch reformierende Kräfte, schwappt eine große Welle der Unzufriedenheit über das Land. Im Unterschied zur verhinderten grünen Revolution vor knapp einem Jahrzehnt wurde die aktuelle Protestwelle nicht von der intellektuellen Oberschicht ausgelöst, sondern von Arbeitern und Arbeiterinnen. Es finde also sozusagen ein Klassenkampf statt, sagt Arash Sarkohi. Arash Sarkohi ist Mitarbeiter der SPD-Bundestagsabgeordneten Saskia Esken und Iran-Kenner. Vor 4 Jahren hat er seine Dissertation verfasst, in welcher er den Demokratie- und Menschenrechtsdiskurs im Iran untersucht. Jan Ketmann von Radio Dreieckland Freiburg hat sich mit Arash Sarkohi über den Ausbruch der Protestwellen im Iran unterhalten.
Überrascht war ich nicht, dass die Proteste ausgebrochen sind. Wenn man sich die Situation im Iran angeschaut hat, in den letzten ein, zwei Jahren zumindest, musste man eigentlich davon ausgehen, dass sowas passieren muss. Die Proteste richten sich ja vor allem gegen soziale, wirtschaftliche Missstände, gegen Arbeitslosigkeit, gegen nicht ausgezahlte Löhne, gegen schlechte Bedingungen auf dem Arbeitsplatz, jetzt bei den Arbeitern. Und in den letzten Jahren und speziell im letzten Jahr hat es sehr viele Proteste gegeben seitens von Lehrern, von Minenarbeitern, von Rentnern in allen Ecken des Landes. Ich habe eine Zahl gelesen, dass im laufenden persischen Kalenderjahr, das erst im März jetzt enden wird, bereits mehr als 900 Proteste stattgefunden haben. Das sind mehr als 3 am Tag. Und all diese Proteste wurden seitens der Regierung entweder ignoriert oder niedergeschlagen. Sehr viele Gewerkschaftsführer sind schon in Haft. Und es war davon auszugehen, dass sozusagen diese Proteste weitergehen, sich einen anderen Weg finden. Und ich glaube, die Proteste, die letzte Woche Donnerstag angefangen haben, sind einfach sozusagen die nächste Ebene, der nächste Schritt bei diesen Protesten. Dass sie in dieser eher konservativen Stadt Mashhad ihren Ausgang gefunden haben, diese Proteste sind so speziell, weil sie eben nicht in großen Städten stattfinden vor allem. Die finden vor allem in kleineren Städten statt, in der Peripherie, in Städten, von denen auch die besten Iran-Experten manchmal nicht mal die Namen wussten. Mashhad gehört natürlich nicht dazu. Mashhad ist eine große Stadt im Iran. Es gibt Gerüchte, dass die Hardliner im Iran diese Proteste ursprünglich angezettelt haben, um gegen die Regierung sozusagen Stimmung zu machen, gegen die schlechte wirtschaftliche Lage, für die sie die Regierung verantwortlich sehen, Stimmung zu machen. Es gibt keine handfeste Beweise dafür. Aber auch wenn es so sein sollte, ist den Hardliner diese Proteste entglitten. Die haben sich verselbstständigt und die Protestierenden, die richten sich mittlerweile gegen das gesamte Regime.
Andererseits versucht ja der Präsident Rouhani auch seinerseits, genauso wie die Proteste gegen ihn funktionalisiert werden, sie gegen die Hardliner zu funktionalisieren. Ist da eine echte Spaltung im Regime da?
Ich beobachte die gegenteilige Tendenz. Also sowohl die Reformer als auch die Hardliner, als auch Rouhani, der ja eigentlich als moderat bezeichnet wird und sich sozusagen sich selbst in der Mittelposition zwischen den Konservativen und den Reformern sieht, sie alle sind vereint, wenn es darum geht, diese Proteste zu verdammen und deren sozusagen Stopp und deren Niederschlagung im Zweifel zu fordern. Das liegt daran, dass diese Proteste im Gegensatz zu den Protesten von 2009, wo ja sozusagen hauptsächlich die Mittelschicht protestiert hat gegen den Ausgang der Wahlen, dass diese Proteste der Unterschicht sind. Das zeigt sich an den Parolen, das zeigt sich, wie ich gerade eben gesagt habe, an den Orten, wo die Proteste stattfinden, eben nicht in den großen Städten, sondern in den kleineren Städten. Und dieser Protest ist eben ein Protest, der sich gegen wirtschaftliche, ökonomische Missstände richtet und dies mit politischen Forderungen verbindet. Und da sieht sich das Regime in Gänze gefährdet, weil zum ersten Mal die Protestierenden nicht sozusagen in eine Fraktion des Regimes ihren Heil suchen, ihre Unterstützer rufen. Eine der beliebtesten Parolen ist, Reformer, Konservative, das Spiel für euch beiden ist vorbei. Und das hören sie natürlich auch und fühlen sich natürlich sehr gefährdet. Und deswegen haben diese Proteste dazu geführt, dass eher die Fraktionen zusammenfinden und zusammen versuchen, sozusagen der Lage Herr zu werden.
Nun sieht es ja zumindest von außen so aus und man kann es vielleicht auch ein bisschen an den Demonstrationsorten, wie du vorhin schon gesagt hast, festmachen, dass so die gehobene Mittelschicht, das Bildungsbürgertum, Studentinnen und Studenten nur zu einem geringen Teil an den Protesten teilnehmen. Warum sind die Träger der Grünen Revolution von 2009 diesmal nicht dabei?
Eben weil es sehr klassisch sozusagen eine Klassenfrage ist, sozusagen eine wirtschaftlich-ökonomische Frage ist. Früher bei den früheren Protesten, sowohl den Studentenprotesten Anfang der Nullerjahre oder Ende der 90er Jahre, als auch bei den Protesten von 2009, war eben ein Kritikpunkt, dass man den Schulterschluss nicht gesucht hat mit Gewerkschaften, mit Arbeitern, mit den Entrechteten, wie man im Iran sagt, mit den unteren Schichten. Und diesmal ist es genau andersrum. Der Protest ging aus von diesen Entrechteten, von diesen Menschen in der Peripherie. Und dann haben sich zum Beispiel die Studenten solidarisch gezeigt. Das stimmt mich zum Beispiel persönlich eher hoffnungsvoll, weil das erste Mal seit 50 Jahren, dass eben diese Schicht von Menschen ihre Stimme erheben und sozusagen eigenständig ihre Parolen rufen, eigenständig ihre Kritik formulieren. Das finde ich interessanter als die Proteste von 2009 zum Beispiel.
sagt der deutsche Iran-Experte Arash Zarkoui.
Radar-Info. Kultur.
10 Jahre lang lebte der gebürtige Zürcher Cyril Schäublin in Peking und Berlin. Für ihn sei aber immer klar gewesen, dass er seinen ersten Spielfilm in seiner Heimatstadt Zürich drehen wolle. Genau das hat der 33-jährige Filmemacher nun getan. Denn wo es gut geht, erzählt in ruhigen, streng komponierten, ja schon fast gemäldehaft anmutenden Bildern die Geschichte einer jungen Enkeltrickbetrügerin. Mit lakonischem Humor und betont nüchtern beleuchtet Cyril Schäublin in seinem Debüt auch eine inhaltsleere Alltagskommunikation, die sich um Handy- und Krankenkassentarife und um Zahlen, Zahlen und noch einmal Zahlen dreht.
Grüezi, da ist Türli von der Everywhere Schweiz AG. Ja, genau. Wir sind ein neues Telekommunikationsunternehmen und als erstes möchte ich Sie gerne fragen, ob Sie regelmässiges Internet nutzen.
Die Protagonistin Alice, sie arbeitet im Callcenter, irgendwo in Zürich. Und sie verkauft eigentlich jeden Tag Internetverträge und Krankenkassen an irgendwelche Leute, Unbekannte, die sie natürlich nicht kennt. Und durch das inspiriert, fängt sie dann an, alte Leute anzuläuten und sich als Enkelin auszugeben. Und macht ziemlich viel Geld mit dem.
Genau, ja. Ich möchte Ihnen zu Ihrer eigenen Sicherheit ein paar Fragen zu Ihrer Identität stellen.
Ich bin ja 10 Jahre im Ausland. Ich habe in Peking zuerst studiert, Chinesisch, und dann in Berlin an der Filmschule. Und dann habe ich aber eigentlich immer gewusst, dass ich meinen ersten langen Film unbedingt möchte zu Hause machen, als ich aufgewachsen bin in Zürich. Und das war eigentlich so ein bisschen der Grundstein gewesen. Und dann ist der Trickbetrug, die Geschichte, ist für mich wie so ein schöner roter Faden gewesen, wie ich eigentlich kann in das Wohlbekannte von meiner Stadt Zürich eintauchen und dort sozusagen entdecken, was los ist. Und der Trickbetrug so als roter Faden durch den Film. Als Vorwand genommen haben, eigentlich zum einen Film machen.
Ja. Und was ist Ihre jetzige ungefähr Kontostand?
Der Film ist ja in Sao Paulo gelaufen. Und ich bin dort den Film zeigen, in so wunderschönen alten Kinos, wo viele Leute gekommen sind. Und dann kam die Frage aus dem Publikum, so, also, wir haben das Gefühl, das ist total kapitalismuskritischer Film. Stimmt das? Und ich finde das natürlich super, wenn man das so sieht. Also, ich glaube, es ist einfach ein Vorschlag, wie reden wir miteinander? Und natürlich, ja, ist es auch kein Zufall, dass die Hauptperson im Callcenter arbeitet und von dort sozusagen inspiriert wird, um mir das Verbrechen auszuüben. Ich habe für die Recherche für den Film bin ich viele Trickbetrugsfälle geschaut, im Gericht in Zürich. Und dort fängt eigentlich so eine Verhandlung immer damit an, dass der Richter den Anklagten oder die Richterin die Anklagte fragt, nach der Kindheit, nach den persönlichen Umständen, Familie, Zukunftspläne und so weiter. Und eigentlich so wie versucht, die kriminelle Energie nicht im Anklagten zu finden, sondern im Umfeld. Und das habe ich super gefunden für unseren Film, eigentlich nicht zu moralisieren Personen und zu sagen, das ist jetzt einfach schlecht und die machen das und das, sondern mir zeigen, dass eigentlich sie, unsere Hauptfigur, einfach schon bestehende Systeme ausnutzt und eigentlich wie die Vorzeichen umstellt und dann ganz viel Geld kann machen. Aber eigentlich ist die sogenannte kriminelle Energie ist schon vorhanden und sie muss sie eigentlich nur bedienen.
Also Passwort wäre D19F.
Ja.
Abstand XP07.
Ich nehme gerne den 40-stelligen Code dazu.
Gut, ja.
Das wäre 7243.
Das ist 9. 7.
Das ist mega billig.
7.
Everywhere Schweiz.
Everywhere Schweiz. 1995.
Ja, oder 995.
9,95.
Ich habe viele Recherchen betrieben. Ich habe erstens mal mich dafür interessiert, über was reden die Leute, als ich wieder zurückgekommen bin auf Zürich. Und wenn man mal ein bisschen rumlässt im Tram oder im Zug oder irgendwelchen Cafeterias, dann hört man sehr viel Gespräch über Krankenkassenprämien, über Rechnungen, die man zahlen müsste, oder über die besten Internetangebote, die besten Roaming-Verhältnisse und so weiter. Und mir ist es eigentlich wichtig gewesen, dieser Sprache wie einen Raum zu geben und auch überhaupt nicht sich darüber hinwegzusetzen. Weil man könnte ja sagen, das ist ja schrecklich, dass die Leute nur noch über das reden. Aber eigentlich ist mir das wichtig gewesen, das ernst zu nehmen. Und also schön, ich finde das wunderschön. Ich finde es immer schön, wenn die Leute zusammen reden und eigentlich dieser Sprache einen Raum zu geben. Weil ich glaube, die Leute reden viel oder wir alle reden immer wieder in diesen Codes.
Entschuldigung, ich brauche dringend WLAN. Ich muss ein Mail verschicken fürs Arbeiten und beim Handy geht es gerade nicht.
Als Job, als ich zurückgekommen bin aus Berlin, habe ich im Gimi in Zürich und im KV mit so Teenagern Filmkurs gemacht. Und dann haben die eigentlich frei können wählen, über was sie einen Film machen wollen. Und eigentlich die Hälfte von all diesen Filmen ist darum gegangen, wie schlimm das ist, dass alle nur noch auf die Smartphones schauen und niemand redet mehr miteinander und es ist eigentlich ganz schlimm alles und so. Und das, ich habe das spannend gefunden, weil ich habe die Filme geschaut von diesen Schülern und mich das selber auch gefragt und dann gefunden, aber die Leute reden ja eigentlich zusammen. Es ist nicht so, dass die Leute nicht mehr miteinander reden, aber über was reden sie? Und ich finde das eigentlich kein Armutszeugnis, aber im besten Fall kann man das wie auch vielleicht als Anstoß verstehen. Natürlich ist es vielleicht in einer gewissen Weise überspitzt in unserem Film, aber vielleicht stößt es ja uns auch dazu an, zu uns zu überlegen, über was reden wir. Und dass ja eigentlich, wie die Menschen zusammen reden, die Gesprächsinhalte, das formt ja unsere, ja, alles, also unsere Städte und unsere Politik schlussendlich auch.
Der Filmemacher Cyril Schäublin über sein Spielfilmdebüt «Denen, wo es gut geht». Der Film feiert heute Abend Premiere im Kino Rex. Regisseur Cyril Schäublin wird zusammen mit Kameramann Silvan Hillmann vor Ort sein. Weitere Infos und einen Trailer zum Film gibt's auf unserer Homepage.
Radio-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Donnerstag, den 11. Januar. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Freitag, dann mit einem Beitrag zu staatenlosen Menschen in der Schweiz, Korruption in Rumänien und dem allfreitäglichen Radioblog. Beigetragen zu dieser Sendung hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.